Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Jan Kischkat, Co-Founder und CEO von Quantum Technologies.
Carsten, jetzt treffen wir gleich Jan Kischkat, Gründer eines Deep Tech Startups. Weißt du, was Deep Tech ist?
Ja, das sagt mir was. Das ist technisch ganz, 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 ganz kompliziert. Und Jan ist ja ein Physiker, soweit ich weiß. Und denen traut man ja einiges zu. Aber ich bin mal gespannt, worum es genau geht.
Also es hat was mit Lasern zu tun und es hat was mit Biomarkern zu tun. Und wann, zu welchem Zeitpunkt es gut ist, dass wir eine Banane oder ein Brötchen essen können. Also wenn ich das richtig verstehe, sind das Technologien, die wir in Deutschland brauchen, um zukunftsfähig zu sein.
Ja, und Laser brauchen wir auf jeden Fall immer. Insofern bin ich gespannt auf Jan Kischkat. Auf geht's, Michael.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit, heute mit Jan Kischkat. Lieber Jan, kennengelernt haben wir uns vor einigen Jahren bei dir zu Hause. Als ich ins Wohnzimmer kam, lagen hunderte von Papierseiten auf dem Boden ausgebreitet. Ihr brauchtet Geld für die Weiterentwicklung eurer Deep-Tech-Geschäftsidee, wozu ihr noch Grundlagenforschung betreiben musstet. Ausführlich habt ihr mir den langwierigen Prozess der Beantragung von öffentlichen Fördermitteln erklärt, mit völlig ungewissem Ausgang. Als ich verstand, was euch bewegte, fragte ich euch, warum ihr nicht einfach ein Startup gründet. Das war der Startschuss für die Reise von drei Physikern mit einer bahnbrechenden Idee. Das weltweit erste Laserspektrometer in Chipgröße, das Biomarker erfasst, damit wir immer wissen, wie unser aktueller Gesundheitszustand ist. Und das mit einer analytischen Genauigkeit wie im Labor. Jan, du bist promovierter Physiker von der Humboldt-Uni in Berlin und Co-Founder und CEO von Quantum Technologies, deinem Deep-Tech-Startup in Adlershof, das eben erst eine weitere Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen hat, auch mit Investoren aus dem Silicon Valley. Du bist ein Forscher, der sich über kleine Erkenntnisgewinne freuen kann wie ein Kind, der von dem, was er macht, so begeistert ist, dass er auch andere begeistern kann. Du bist aber auch Familienvater, jemand, mit dem man echte, tiefgreifende Gespräche führen kann, mit dem man wunderbar unterschiedlicher Meinung sein kann, der sehr fokussiert ist, dem man beim Denken, bei der Entwicklung einer Strategie, beim analytischen Zerlegen eines Problems zusehen kann und der ein großartiger und einfühlsamer Trauredner ist. Jan, schön, dass du heute unser Gast bist.
Hallo Michael. Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Adlershof, da bist du auch gerade. Kannst du mal beschreiben, was das für ein Ort ist, was das für ein mystischer Ort in Berlin ist?
Ja, das ist richtig. Wir sind hier in Adlershof. Wir haben uns hierfür entschieden, weil wir 200 Meter Luftlinie haben von unserem Physikinstitut der Humboldt-Universität und deswegen hier quasi schon über Jahre viel Netzwerk aufgebaut haben. Und man muss sagen, also für das, was wir machen, ist Adlershof halt eben auch einfach fantastisch, weil es gibt wenige Gegenden in Deutschland und auch in Europa, wo so viel Tiefe Technologie ist. Das heißt also, nur so als Beispiel, wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich einerseits das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, aber direkt dahinter haben wir einen Teilchenbeschleuniger, eine Synchrotronstrahlenquelle. In Adlershof gibt es die Naturwissenschaften der Humboldt-Universität, die Chemie, die Physik, die Informatik, die Mathematik und lauter andere Institute, die aus der ehemaligen Akademie der Wissenschaften hervorgegangen sind, der DDR. Und ja, ich glaube mittlerweile 700 Unternehmen und Startups oder so. Also die Zahl wächst andauernd. Hier wird groß expandiert. Und tatsächlich, also für alle Fragen, die sich einem stellen, findet man mitunter die größten Experten weltweit einfach über die Straße. Und das ist insofern zwar anders, aber durchaus so ein bisschen vergleichbar vielleicht auch mit dem, naja, okay, der Vergleich hinkt schon, aber durchaus auch ein bisschen vergleichbar mit der Bay Area, weil da fühlst du dich wie am Nabel der Welt. Und hier in Adlershof fühlst du dich auf jeden Fall, was die Photonik angeht, durchaus auch dicht dran. Du bist umgeben von lauter Leuten, die besser sind als du. Und immer wenn du Fragen hast, kannst du irgendjemanden fragen.
Das hört man ja oft, dass man sich mit Leuten umgeben muss, die besser sind als man selbst. Kannst du das mal beschreiben, auch für jemanden wie dich, der ja auch eine sehr großartige, langjährige Expertise aufgebaut hat? Wie ist das so, wenn man dann halt mit anderen, die noch besser sind, den sogenannten Brains zusammen ist.
Es ist fantastisch, weil man kann immer weiter lernen. Und das ist ja eigentlich irgendwo auch das Interessante im Leben. Das heißt also, bei uns als Startup, also gut, wir haben das jetzt zum Beruf gemacht, ist halt jeder Tag neu und nicht irgendwie etwas Neues, sondern der gesamte Tag ist halt völlig anders als jeder Tag vorher. Du bist permanent mit neuen Dingen konfrontiert. Bei uns, was unsere Tech angeht, die sowieso ein bunter Blumenstrauß aus verschiedenen Technologien und verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen ist, ist das halt durchaus fantastisch. Also damit spielen zu können, wie auf einem großen Klavier. Und wenn man halt permanent von Leuten lernen kann, dann fühlt man sich eigentlich auch selbst jeden Tag irgendwie besser.
Was ist gerade, was du lernst, was du lernen möchtest, was du noch lernen musst, auch um die Idee, die ihr entwickelt habt vor ein paar Jahren, Realität werden zu lassen?
Puh, da gibt es kleine und große Sachen. Zum Beispiel eine kleine Sache heute, habe ich einen tiefgehenden Anfängerkurs in Chemie bekommen, wie Pufferflüssigkeiten funktionieren, wie die Gleichgewichte dort funktionieren, wie pH-Werte funktionieren und wie wir das nutzen können, um unsere infraroten Spektren zu dekomponieren. Das war halt einfach heute mein Vormittag. Aber ansonsten haben wir zum Beispiel vorgestern Abend mit einer Fab im Silicon Valley in Berkeley angeschlossen und gesprochen. Mit denen haben wir Wafer-Level-Packaging besprochen, was interessant ist, weil das ist ein großes Zukunftsfeld. Da geht es um kleine MEMS-Devices. MEMS-Devices sind quasi Maschinen, die aus dem Ganzen geätzt sind, aus einem Stück Silizium. Das heißt also im Prinzip mit Computerchip hergestellte kleine Maschinen mit bewegenden Teilchen, die halt einfach nicht mehr wie traditionelle Maschinen per Spanen, Fräsen, Sägen, Bohren hergestellt werden aus einem Stück Metall, sondern per Ätzverfahren aus einem Stück Silizium. So, und das sind halt MEMS-Bauteile, mikroelektromechanische Systeme, und die umgeben uns im Moment überall. Das heißt also, in unserem Handy sind x kleine MEMS-Sensoren eingebaut. Zum Beispiel die Mikrofone in unserem Handy basieren auf MEMS. Die Gyroskope, die Schrittzähler, die Accelerometer. Das sind alles kleine Maschinen, die aus einem Stück Silizium gefertigt sind. So, und das sind also MEMS-Bauteile. Und wir verwenden MEMS sehr viel in unserem System. Und das Schöne an MEMS ist halt eben, dass du zum Beispiel Skaleneffekte nutzen kannst. Das heißt also, MEMS wird hergestellt auf großen Silizium-Wafern. Und die werden dann auseinandergesägt. Dann hast du halt quasi einen Prozessdurchlauf und dann halt 10.000 einzelne kleine Millimeter große Devices da drauf. So, und das ist halt das Schöne an Wafer-Level-Produktion. Und wenn du, normalerweise werden diese kleinen Bauteile dann genommen und in ein kleines Metallpäckchen gepackt, damit man sie wie ein elektrisches Bauteil halt irgendwo aufsetzen kann, irgendwo auflöten kann. So ein Wafer-Level-Packaging ist halt, dass du sogar diesen letzten Schritt weglässt und sogar die Verpackung auf einem Silizium-Wafer machst. So, und dadurch kriegst du halt die Skaleneffekte wirklich vertikal integriert in alle Bereiche rein und kriegst halt sehr präzise, sehr günstige, in Riesenmengen herstellbare Bauteile in super hoher Qualität. So, und wir werden halt immer mehr MEMS- und Wafer-Level-Packaging-Maschinen in unserer Umgebung sehen. Und wir werden es gar nicht mitbekommen, weil sie einfach lauter kleine Aufgaben übernehmen, die wir im Alltag halt so haben. So, und das war sehr interessant, weil das ist jetzt ein neues Geschäftsfeld, auf dem wir halt jetzt mit einem unserer Komponenten halt umsteigen.
Jan, bevor wir einsteigen in die Tiefen von Produktionsprozessen und Logistik, vielleicht gehen wir da mal eine Ebene drüber und du erklärst uns noch mal ein bisschen genauer, was ihr eigentlich macht, also was ist euer Produkt oder euer Feld und was ist das Gute daran? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen.
Und vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, ich weiß, du hast zwei kleine Kinder, die sind sehr klein, aber vielleicht kannst du es mal so erklären, wie wenn du deiner Tochter erklären würdest, was du so in Atlashof den ganzen Tag machst.
Also wir stellen im Prinzip die nächste Generation von Smartwatches her. Das klingt erstmal groß, weil es gibt viele Smartwatches, die können verschiedene Dinge. Aber wenn wir uns einmal überlegen, was die Smartwatch hervorgebracht hat, die Grundfunktion ist ja eigentlich nicht, die Zeit anzuzeigen, das ging ja schon vorher. Klar, es ist am Handgelenk, da ist man gewohnt, die Zeit anzeigen zu lassen und deswegen ist es gut, wenn es das auch kann. Und tatsächlich muss man auch vielleicht dazu sagen heutzutage, dass die wichtigste Funktion einer Smartwatch ist ja auch nicht, SMS zu tippen oder zu telefonieren damit. Warum hat man Smartwatches hergestellt? Der ursprüngliche Grund dafür war der ganze Aspekt Gesundheit. Ein kleines Gerät auf dem Körper zu tragen, das mit viel Sensorik ausgestattet ist und das man direkt am Körper trägt. Das heißt also, dass dadurch in der Lage ist, mit dem Körper zu interagieren, zu kommunizieren und möglichst viel über ihn herauszufinden und dadurch gekoppelt mit dem Handy, wo das meiste ja dann drauf läuft, halt eben einem etwas dazu zu sagen, wie der Körper gerade drauf ist. Primäres Beispiel ist zum Beispiel der Herzschlag und die Schrittzählung. Das heißt also, Schritte werden gezählt anhand von Vibrationen, die periodisch sind und mit denen man messen kann, okay, wie viel hat sich der Mensch heute bewegt? Und ansonsten gibt es halt diese sehr charakteristische grüne Lampe auf der Rückseite. So, und mit dieser grünen Lampe wird die Haut beleuchtet und dann sitzt daneben ein Detektor und der schaut sich an, wie viel Licht kommt zurück und kann damit im Prinzip die Helligkeit der Haut auswerten. Und wie wir alle noch aus der Schule wissen, wenn das Blut gerade mehr Sauerstoff hat, dann ist es heller, als wenn es weniger Sauerstoff hat. Das kennen wir aus arteriellem und venösem Blut. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie die Helligkeit des Bluts über die Zeit schwankt, dann kann man daran halt ablesen, wie das Herz schlägt. So, das ist erstmal so das erste wichtigste Feature, Herzschlag. So, und wenn man das jetzt aber auch noch quantitativ macht, dann kann man auch sehen, wie viel Sauerstoff ist wirklich drin. Das heißt also, das sagt einem was über die Menge des Erythrozytengehalts, also die roten Blutkörperchen. Das sagt einem was über das Lungenvolumen. Grundsätzlich aus dem Herzschlag kann man dann auch noch sehen in den verschiedenen Zeiten, von einerseits, wie ist der Ruhepuls, andererseits, wie hoch kann ich den Puls treiben unter maximaler Belastung, zum Beispiel auch die Schlafphasen ablesen. So, das alles sind Informationen, die man nur aus dieser kleinen grünen Lampe zieht. So, und jetzt stellt euch vor, wir hätten nicht nur eine kleine grüne Lampe, sondern 200 verschiedene Farbkanäle, und zwar in einem Bereich Licht, wo es mehr Informationen zu holen gibt. Das heißt also, wo man aus diesen 200 Kanälen auch wirklich was rausholen kann. So, und im Labor wird für sowas, das nennt sich übrigens Spektroskopie, ein ganz bestimmter Wellenlängenbereich benutzt. Der hat Wellenlängen, die sind etwa 20 mal so groß wie sichtbares Licht. Und das Schöne in dem Wellenlängenbereich ist, dass da Stoffe eindeutige Farben haben. Das heißt, man kann ganz genau erkennen, ob es sich zum Beispiel um Wasser handelt, ob es sich um Glukose, also Blutzucker handelt, ob es sich zum Beispiel um Alkohol, Blutalkohol handelt oder aber auch andere molekulare Biomarker, wie zum Beispiel Laktat, was man als Sportler kennt, wenn man anaerob trainiert und dann auf einmal so einen ganz sauren Geschmack im Mund hat. Das ist Laktat, das ist im Blut messbar. Oder wenn man eine Low-Carb-Keto-Diät macht, dann bildet man Ketokörper im Blut aus. Und die sind dann auch dort und sind messbar. Das heißt also, alle diese molekularen Biomarker sind da auf einmal anhand ihrer Farbe sichtbar und in ihrer Menge quantifizierbar. So, das heißt also, wir haben quasi mit diesem kleinen Sensor, den wir neben die grüne Leuchte setzen, ein vollwertiges Laborspektrometer, um uns anzuschauen, wie die Biochemie unseres Körpers funktioniert, und zwar in Echtzeit.
Das heißt, es hat den Vorteil, wenn ich jetzt irgendwas esse, könntest du mir dann sagen, oder die Smartwatch, Michael, das, was du jetzt gerade isst, das Brötchen oder die Banane, das ist jetzt gut, die zu essen, weil dein Stoffwechsel gerade irgendwie in der Lage ist, das gut zu verarbeiten? Oder lass das mal lieber weg, das ist gerade nicht der beste Zustand in deinem Körper, um so eine Nahrung aufzunehmen. Wäre das so einer der Anwendungsfälle, die man sich vorstellen kann, warum das sinnvoll ist, dann so eine Uhr zu tragen?
Ja, das ist genau richtig. Wir können in Echtzeit sehen, ob wir unserem Körper gerade was Gutes tun oder nicht. Zum Beispiel über die Ernährung. Und ganz besonders interessant daran ist halt auch, wenn du schaust, es gibt bestimmt 763 verschiedene Diäten auf der Welt. Je nach Hype entscheidest du dich halt für irgendeine, die du dann mehr oder weniger religiös für 3 Wochen befolgst. Und dann nach 3 Wochen auf der Waage siehst, es hat sich tatsächlich gar nichts verändert. Weil diese Diät nicht die richtige war für dich. Eine der ganz großen Geheimnisse an Diäten zum Beispiel ist die Tatsache, dass der Metabolismus, also der Stoffwechsel, die Verdauung eines jeden Menschen ja unterschiedlich ist. Die ist individuell. Die liegt zum Beispiel an der Zusammensetzung deiner Darmbakterien. Das heißt also, du kannst gar nicht wissen, welche Diät bei dir gut funktioniert. Und wenn du jetzt aber quasi einen Echtzeit-Messmechanismus hast, der dir ganz genau sagt, was du gerade richtig und falsch machst und warum, dann führt das dazu, dass du viel direktere Kontrolle über deine Gesundheit hast.
Das heißt, das Thema Ernährung, gesunde Ernährung ist ein Anwendungsfeld. Wie sieht es denn mit anderen Szenarien aus? Also zum Beispiel Krankheiten, Krankheitsprävention oder auch Erkennung von Krankheiten, solche Themen.
Genau. Um mal das ganz große Rad zu schlagen. Wir haben in der westlichen Welt in den letzten 40 Jahren auch inflationsbereinigt die Kosten unseres Gesundheitssystems. Die genaue Zahl ist mir entfallen, aber etwa um den Faktor 2 wahrscheinlich erhöht. Während gleichzeitig die Lebenserwartung aber eigentlich stagniert. Das heißt also, insgesamt lässt sich halt festhalten, es wird immer teurer, aber wir sind irgendwie am Maximum angekommen. Es wird nicht mehr besser in dem Sinne. Oder noch anders gesprochen, der menschliche Körper ist und bleibt tatsächlich ein ziemliches Mysterium immer noch. Wir wissen mehr über die Gesundheit unserer Autos, als wir über unseren Körper wissen. Unsere Autos haben zum Beispiel Reifendruckanzeiger, Reifendrucksensoren, Lambda-Sonden für die Abgase. Sie haben Ölstandsmessungen. Sie haben lauter kleine Sensoren, die alle messen, dann ausgewertet werden, sodass das Auto selbst einen super Überblick darüber hat, wie viel Laufkraft es noch hat und wann es will, dass du es besser in die Werkstatt fährst. Und dann kommt ein kleines grünes Lämpchen, ein kleines rotes Lämpchen. Und dieses kleine rote Lämpchen kommt meistens wesentlich früher, als du am Auto irgendwas merkst. Und dann gehst du präventiv in die Werkstatt und das Auto wird repariert, überholt, inspiziert und dann kannst du es weiterfahren, wieder für lange Zeit. So, und das steht im großen Kontrast zu unseren Körpern und zu unserem reaktiven Gesundheitssystem, weil wir gehen erst zum Arzt, wenn wir irgendwo Schmerzen haben, wenn wir uns irgendwie unwohl fühlen. Und jetzt kann man sagen, okay, bei einem Knochenbruch oder was anderem Akuten, das kann man früher nicht sehen. Aber wir haben gesellschaftlich sehr, sehr viele chronische Erkrankungen, wo, wenn du die ersten Symptome wirklich spürst, der Schaden bereits über Jahre entstanden ist. So, das heißt also, wenn du in Echtzeit den Gesundheitszustand und wie er sich verändert, deines Körpers, besser tracken kannst, kannst du wesentlich früher gegensteuern. Um da quasi den letzten Punkt hinterzusetzen, dafür brauchst du halt Gesundheitsdaten, die wertvoll sind. Und das ist halt der große Unterschied zu den Fitness-Trackern heute. Deswegen, ja, also viele Leute reden auch heute schon von Gesundheitstrackern, aber tatsächlich, der Herzrhythmus, dein Puls, ist ja eigentlich kein besonders hochwertiger Indikator. Ein gesunder Mensch braucht nicht kontinuierlich in Echtzeit 200 Mal am Tag seinen Puls zu messen. Das sind, wie wir es nennen, FYI-Type-Information. Du kannst auf Basis dieser Information keine Entscheidungen treffen. Wenn du aber wesentlich holistischer größere Mengen deiner molekularen Biomarker misst, also quasi die Biochemie deines Körpers, dann hast du viel direktere Einblicke darüber, wie gesund du eigentlich bist und wie was womit wechselwirkt.
Jetzt ist es ja so, dass ihr nicht eine App entwickelt und ein bisschen Software entwickelt, sondern wir hatten ja vorhin gesagt in der Ankündigung, das ist ja ein Deep Tech Startup. Und das Deep Tech, habe ich immer verstanden, ist einmal, dass das, was jetzt so wahnsinnig toll klingt und wenn das Realität wird, kann ich mir auch vorstellen, dass es dafür sehr, sehr viele Menschen geben wird auf dieser Welt, die auch viel Geld bereit sind zu bezahlen, dass man das auch gut monetarisieren kann, dass daraus wirklich ein Business entsteht. Aber davor, und so habe ich euch ja auch kennengelernt in deinem Wohnzimmer, sind ja noch wahnsinnig viele Forschungsfragen zu klären und zu lösen und Probleme zu überwinden. Kannst du uns da vielleicht mal an 2, 3 Beispielen mal ein Gefühl dafür geben, was so ein Deep Tech Startup bei dir ausmacht und warum es auch so viel Geld braucht, um erst einmal überhaupt dahin zu kommen, dass man Probleme gelöst hat, bevor man anfängt, darüber nachzudenken, wie daraus wirklich ein Business entstehen kann. Weil das ist ja für mich immer der Unterschied gewesen zwischen einem Deep Tech Startup und einem Startup, was jetzt eine App oder eine Software entwickelt, dass ihr jetzt nochmal wesentliche Forschungsfragen lösen müsst und dafür auch Geld erst einmal braucht, richtig?
Ja, also abfällig könnte man Deep Tech Startups einfach Ausgründungen aus der Wissenschaft nennen. Ich sehe das ganz gerne ein bisschen anders, weil es gibt viele Ausgründungen aus der Wissenschaft, die auch viele Nischenprobleme bearbeiten und dann schnell zum Beispiel von einem strategischen Investor geschluckt werden. Was für mich Deep Tech ausmacht, ist quasi große Probleme durch neue Technologie anzugehen. Das heißt also klassisches Deep Tech, natürlich alles Ausgründungen aus der Wissenschaft oder wie wir sagen, Technology First Unternehmen. Klassisches Deep Tech sind zum Beispiel völlig neue Ansätze für Quantencomputing. Klassisches Deep Tech ist zum Beispiel, wenn ein Startup sich vorwagt und Kernfusion macht. Klassisches Deep Tech ist zum Beispiel auch Space Tech. Neue Formen der Jet Propulsion, neue Satelliten, solche Dinge. Grundsätzlich geht es darum, dass wir Wissenschaftler daran glauben, dass Technologie uns weiterbringt. Als Menschheit, als Gesellschaft. Ein Deep Tech Startup ist im Prinzip eins, das da quasi auf den Kern zutritt und versucht, das selbst umzusetzen. Das heißt, verfügt über eine neue Technologie, um seinen Beitrag zu leisten, ein großes Problem zu lösen. Bei uns ist dieses große Problem ja, Proactive Health. Das heißt also nicht Reactive Healthcare, sondern Proactive Health. Andere Deep Tech Startups gehen, wie gesagt, zum Beispiel auf das Energieproblem ein, zum Beispiel auf Klimawandelthemen. Technology-First-Unternehmen, die versuchen mit wirklich radikal neuen wissenschaftlich-technischen Ansätzen große Probleme anzugehen.
Jetzt kommt die aus der Laserphysik und deine Promotion und auch die von deinen beiden Co-Foundern, wenn ich das richtig verstanden habe, ging ja genau auf dieses Feld ein. Und als ich das erste Mal davon gehört habe, war das ja so, dass du sagtest, das ist schon eine richtig große Apparatur, um diese Biomarker heute mit Laser Spektroskopie zu messen. Und das, was ihr versucht habt, ist ja, das dann so zu miniaturisieren, dass das dann in so eine Smartwatch hineingeht. Ist das, was so einfach dann nach ein paar Jahren aussieht, kannst du mal erklären, wie kompliziert oder auch wie komplex das ist, daran zu arbeiten, dass etwas, was man aus dem Labor kennt oder beim Arzt als Gerät kennt, dann auf einmal in eine Größe zu bringen, die so groß ist wie eine 2-Euro-Münze?
Ja, und vor allen Dingen vielleicht nochmal ergänzend auch, warum ist noch kein anderer drauf gekommen? Also wenn das jetzt so ein disruptives Potenzial hat, dass da ganze neue Märkte entstehen und oder Märkte verändert werden, der Gesundheitsmarkt, dann denkt man sich doch, warum hat sich damit noch keiner intensiv beschäftigt? Auch mal Frage. Also weil es keiner kann? Oder ist genau da das Know-how? Wir suchen ja immer in Deutschland nach den Feldern, wo wir wieder sozusagen, ne? Und ist vielleicht präventive Gesundheit, ist es das Amazon, das Facebook, whatever, das Tesla aus Deutschland zum Beispiel?
Also vielleicht um
ich komme immer mit den einfachen Fragen. Ja. Ja, weißt du, dass
ich fange vielleicht vorne an. Wie ist es entstanden? Warum ist niemand drauf gekommen, bevor ich dann dahin gehe, wie groß diese Sache sein kann und werden kann? Also das Interessante im erfinderischen Prozess ist ja meistens, wenn man verschiedene Felder zusammenbringt. Wenn wir eine Sache gemerkt haben, dann ist tatsächlich Kommunikation ein wahnsinnig wichtiger Skillset eines Wissenschaftlers. Das heißt also traditionell, klassischerweise erstmal, klar, Wissen erschaffen und dann Wissen verteilen. Weil ansonsten bringt es nichts, wenn man es erschaffen hat. Aber wirklich interessant wird es, wenn man feststellt, dass andere wissenschaftliche Bereiche teilweise mit anderen Sprachen sprechen. Und wenn man mit denen aber es schafft, irgendwie zu interagieren, dann können wirklich neue Dinge entstehen. Bei uns war das so, dass wir, also ich für meine Diplomarbeit und Doktorarbeit habe erstmal in einer Halbleitergruppe gearbeitet. Halbleiter sind Materialien wie Silizium und Galliumarsenid und Dinge, aus denen normalerweise Elektronik besteht. Computerchips und solche Sachen. In meiner Arbeitsgruppe wurden damals Quantenkaskadenlaser hergestellt. Quantenkaskadenlaser sehen von außen aus wie kleine Laserchips, die man in Laserpointern findet. Aber die Physik dahinter ist eine ganz andere. Und deswegen hat sich meine Arbeitsgruppe damit beschäftigt, weil die Physik interessant war. Man hat wirklich basisphysikalische Dinge, also grundsätzliche Gleichungen gelöst, die Schrödinger-Gleichung, und hat dann quasi auf atomarer Ebene neue Systeme erschaffen, anhand von Simulationen, die man dann im Labor quasi Atomlage für Atomlage selbst gebaut hat. Das ist faszinierend. Das ist toll. So, und dann am Ende legt man einen elektrischen Strom ran. Und es passiert genau das, was man halt vorher in seinen Simulationen vorausgesagt hat. Nämlich, es entsteht Licht in einem bestimmten Wellenlängenbereich. So, das ist erstmal klasse. Das ist auch erstmal eine Publikation wert. So, und tatsächlich, dann hat man halt Licht erschaffen und irgendwann stellt sich dann die Frage, was macht man mit diesem Licht? Ist das jetzt einfach nur eine Fingerübung gewesen oder kann man das irgendwie nutzbar machen? Und tatsächlich, dieser Wellenlängenbereich ist immer schon bekannt gewesen, weil er viel genutzt wird in großen, teuren Laborspektrometern, die molekulare Analytik betreiben. So, das heißt also, das Licht, das man hergestellt hat, ist quasi genau in dem Bereich, wo Moleküle schwingen und deswegen halt eben alle eindeutige Farben haben. So, und jetzt geht's halt darum, von wegen, okay, wie macht man dieses Licht nutzbar? So, und da kam ich dann bei uns als junger Student dann ran und sollte mir quasi das erste Mal Gedanken über dieses Licht machen. Ganz konkret, den Laser macht man nutzbar, indem man die Lichtwellenlänge kontrolliert durchspult. Wie in so einem Radio, die Frequenz durchspult, um dann halt zu sehen, der Stoff, den man untersucht, wann absorbiert der? Und dann halt eben dadurch zu erkennen, welcher Stoff das ist. Ich war von vornherein quasi Lichtphysiker in einer Halbleiterarbeitsgruppe. Das heißt, der erste Laserphysiker in einer Halbleiterarbeitsgruppe, was sehr interessant war, weil dadurch war ich quasi per Definition schon irgendwo interdisziplinär unterwegs, obwohl ich noch nichts konnte. Und was dann interessant war, ist, ich habe mir halt aus der wissenschaftlichen Literatur halt das Wissen zusammengesucht, das ich gebraucht habe. Aber in meiner Arbeitsgruppe war sehr wenig davon vorhanden. Das heißt also, ich habe dann erstmal einen durchstimmbaren Laser gebaut. Das hat 4 Jahre gedauert. Der funktionierte auch super. Habe dann nach 4 Jahren gemerkt, ich habe im Wesentlichen das Rad neu erfunden, weil genau einen solchen durchstimmbaren Quantenkaskadenlaser gab es schon seit kurzer Zeit auf dem Markt zu kaufen. So, und damit bin ich quasi in eine kleine persönliche Krise gerutscht, weil auf einmal fehlte die wissenschaftliche Neuerung und meine gesamte Doktorarbeit war gefährdet. So, und da bin ich dann quasi nochmal ganz tief eingestiegen im Sinne von, wo kann ich hier was Neues finden? Wo kann ich hier was Neues machen auf diesem Gebiet der durchstimmbaren Quantenkaskadenlaser? Und da habe ich dann die Nächte durchgeforscht, habe hunderte Papers gelesen und mich dann im Endeffekt irgendwo halt versucht, auf diese Frage zu konzentrieren, was alles an dem Gerät, das ich gebaut habe, ist unpraktisch, ist irgendwie nicht gut, also verwendbar. Das waren im Wesentlichen 2 Dinge, nämlich Nummer 1, das Gerät war zu groß, es war unelegant, es hat sogenannte Diffraktionsgitter benutzt, um die Wellenlänge abzustimmen. Das sind Dinge, die sind so groß wie ja, eine halbe Faust, die dann auf Schrittmotoren sitzen, die so groß sind wie 2 Fäuste. Und das Ganze ist dann halt unglaublich wackelig. Das heißt also, man braucht dann einen vibrationsstabilisierten Tisch, um das Ganze zu betreiben. So, und dann funktioniert es aber. So, und das fand ich unpraktisch und habe also geschaut, wie kann ich diese rein quasi mechanischen, optischen Probleme lösen. Und dann habe ich mich inspirieren lassen von Konzepten, wo andere Leute, andere Physiker ähnliche Probleme in ganz anderen Bereichen gelöst haben. So, das war dann quasi der erste Durchbruch, diese Erkenntnis von wegen, ah, ich glaube, das kriegen wir bei uns auch hin. So, das war aber tatsächlich als allererstes eine völlig naive Idee, weil herauskam, dass all die Komponenten, die es dafür braucht, konnte man nicht kaufen, die gab es nicht. So, und dann habe ich, weil ich im Prinzip das Konzept zeigen wollte, einmal demonstrieren wollte, zeigen wollte, dass das so geht, habe ich einige der Komponenten aus anderen Komponenten irgendwie zusammengeschustert und dann eine wichtige zentrale Komponente dann in den nächsten 2 Jahren im Labor dann selbst entwickelt. So.
Ist schon so eine Art Innovationsprozess, Trial and Error, zu gucken, funktionieren die Dinge, auszuprobieren, zu testen, sich selber zu widersprechen, eine neue Lösung zu finden. Es ist schon so ein iterativer Prozess, wo du aber gar nicht weißt, was am Ende rauskommt.
Richtig, es ist super zickzack. Und die interessantesten Dinge im Leben sind super zickzack.
Und das macht dir Spaß? Weil man könnte jetzt sagen, das ist ja schon, brauchst du schon eine besondere Fähigkeit dafür, dich mit diesen Details auseinanderzusetzen und diesen Zickzack-Kurs zu gehen und eigentlich immer mit der Lupe der Suchende zu sein nach irgendetwas Neuem.
Möglicherweise. Ich würde es vielleicht sogar noch anders beschreiben. Es ist vielleicht fast schon eine gewisse kindliche Blödheit, die man dafür braucht, weil tatsächlich eine der primären Triebfedern dabei ist ja Primärprozesshaftigkeit. Du siehst irgendwo ein Problem wie so einen roten Luftballon und dann rennst du diesem roten Luftballon hinterher. Und dann siehst du auf deinem Weg hinreichend viele rote Luftballons und rennst im Zickzack wie ein dreijähriges Kind hinter all diesen Luftballons her. Und wenn du dann halt noch ein bisschen Attention Span dazu setzt, nämlich, dass du halt all diese Probleme auf dem Weg tatsächlich vielleicht auch löst, weil sie sich als gar nicht so groß herausstellen, dann hast du am Ende tatsächlich ein Sammelsurium an Dingen, die du gelöst hast, was dann oft dazu führt, dass auf einmal in der Kombination irgendwas Neues da ist, was du aber vorher nie geplant hattest.
Ist es das, wo wir immer sagen, davon haben wir eigentlich zu wenig in Deutschland? Von solchen Menschen, die bereit sind, zickzack zu laufen und etwas Neuem hinterher zu rennen, von denen sie gar nicht wissen, was das eigentlich genau ist? Oder sagst du, ich sitze hier in Adlershof und wenn ich mich hier so umgucke, in die ganzen Gebäude reingucke und die ganzen Teams mir so vor meinem geistigen Auge sich fortbewegen, dann muss ich einfach sagen, das sind schon echt viele, die das genauso machen wie ich.
Also ich denke, Michael, um das vielleicht nochmal kurz eine Brücke zu schlagen, ich glaube, dieses Explorative ist schon auch ein Kern von wissenschaftlicher Arbeit. Also ich glaube, wenn du sagst, du machst Wissenschaft zu deiner Berufung, dann musst du, glaube ich, jemand sein, der genau immer in diese neuen Felder hinein will. Was sich auch ausgezeichnet hat jetzt an der Story von Jan, ist natürlich auch die Resilienz, die du dafür brauchst. Ne? Also ich habe mich jetzt gerade, ich habe ja selber auch mal promoviert, aber wenn ich mich jetzt in die Situation versetze, hast 4-5 Jahre an irgendeinem Thema gearbeitet, dann war einer schneller als du. Also dann nicht zu sagen, ist das mit der Promotion, vielleicht soll ich da mal einen Haken dran machen. Oder zu sagen, ich setze mich hin und guck mal, was ich finden kann, um da trotzdem jetzt noch was drauf aufzubauen. Ne? Also auch das mit dieser Intermittenz, nenne ich jetzt mal, ja, also mit diesem Zustand dann umzugehen, der ungeplant ist, ne? Und das nicht, den Stift nicht hinzuwerfen, das ist ja auch eine Qualität. Dieses Dranbleiben, das Durchhaltevermögen. Das lernt man auch ein Stück weit im wissenschaftlichen Arbeiten, aber das ist natürlich jetzt auch in der Story bemerkenswert. Aber für mich sind das genau diese Qualitäten, die man braucht, dieses Explorative, das Resiliente, damit wir, wenn wir sagen, wir brauchen diese Geschichten aus Deutschland, die solche Sachen machen, wie uns die Amis das auch gerade viel vormachen, brauchen wir Leute, die genau diese Haltung und dieses Standing und diese Kompetenzen haben, würde ich so sehen.
Und hast du das Gefühl, Jan, davon gibt es zu wenige in Deutschland?
Also tatsächlich im wissenschaftlichen Feld gibt es davon einige. Aber ich muss sagen, was mir auch aufgefallen ist in den letzten Jahren, ist, dass das eigentlich die Grundcharakteristik von Unternehmern ist, vielmehr. Also natürlich auch von Wissenschaftlern, aber von Unternehmern vielmehr, weil sie, gut, Unternehmer sind getrieben dadurch von wegen, okay, wo kann ich ein Problem lösen, um es zu monetarisieren? Das stimmt schon. Das heißt also, die Währung ist eine andere. Aber sie sind gut darin, Probleme zu erkennen und die zu lösen. Und ja, diese Resilienz, da stimme ich dem auch zu, dass du halt natürlich eine gewisse Frustrationstoleranz brauchst. Aber tatsächlich muss ich sagen, das ergibt sich auch von selber. Wenn man merkt, dass man eigentlich schon irgendwie gut unterwegs ist und viele Probleme auch gelöst hat, dann wird es auch in gewisser Weise ein Selbstläufer. Das heißt, es kann halt eben auch sehr, sehr belohnend sein. Es ist diese gesunde Mischung. Früher habe ich das nicht als gesund betrachtet, heute betrachte ich es relativ gesund. Aber diese gesunde Mischung aus getrieben zu sein und dennoch halt eben irgendwie sich permanent ablenken zu lassen.
Kannst du uns mal sagen, wie du dir das erhalten hast? Du hast ja vorhin gesagt, mit einer kindlichen Naivität gehst du an diese Dinge ran. Also, meine These ist, unsere Kinder, deine beiden, die haben das. Woher auch immer, aber sie haben es von Geburt an. Und wir wissen ja, das kriegst du halt leider über die Bildungssysteme sukzessive abtrainiert. Wie hast du das in deinem Leben geschafft, dass du dir diesen spielerischen, kindlichen Drang des Explorativen, des immer Suchen nach dem Neuen, dass du das erhalten hast? Weil du bist ja auch durch diese ganzen Bildungsinstitutionen durchgewandert.
Also die Antwort ist erstmal, ich weiß es nicht. Aber wenn ich spekulieren soll, weil ich natürlich auch schon viel drüber nachgedacht habe, ist es, glaube ich, irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, dass ich keine Wahl hatte. Die Sache ist ganz interessant. Als Kind wurde mir, x-mal irgendeine Attention Deficiency diagnostiziert.
Also ein Aufmerksamkeitsdefizit.
Genau. Meine Eltern haben dankenswerterweise die Diagnostik einfach abgelehnt. Meinten, ja, schön und gut, aber was sollen wir jetzt damit? Mein Vater war übrigens auch Arzt und hat es trotzdem einfach abgelehnt, im Sinne von, nö. Und das war cool. Ich hatte definitiv Aufmerksamkeitsdefizit. Ich war ein absoluter Zappel-Philipp. Mit sehr, sehr viel Willenskraft hat meine Eltern in den Wahnsinn getrieben. Und meine Kinder treiben mich auch in den Wahnsinn mit exakt der gleichen Eigenschaft. Aber sie waren halt eben dann auch beides immer sehr geduldig und haben halt eben auch gerne mitgemacht bei dem Warum-Spiel. Und man muss sagen, insgesamt habe ich halt durchaus eine relativ liberale Erziehung genossen. Und das heißt also, ich durfte vieles, ich wurde in vielem bestärkt und habe trotzdem alle möglichen Menschen um mich herum auch genervt. Und tatsächlich, wenn ich quasi auf meinen Bildungsweg schaue, ich hatte immer durchaus Sorgen und Respekt davor, die Disziplin aufzubringen, die ich irgendwo aufbringen müsste, um einen Job auszuüben, den ich in dem Sinne für adäquat gehalten hätte. Das heißt, ich muss sagen, also viele Freunde von mir zum Beispiel sind in Unternehmensberatungen, sind Anwälte, Ärzte. Und das sind alles sehr disziplinierte Berufe. Und meine Eltern haben sich, als ich 5 war, Gedanken gemacht, ob ich in der Schule überhaupt 45 Minuten stillsitzen könne. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich großen Respekt habe vor Leuten, die Disziplin aufbringen können, weil ich konnte es lange Zeit nicht. Also ich habe dann irgendwann meine Attention Deficiency quasi kanalisiert, indem ich halt in der Physik irgendwann gelernt habe, wirklich tief zu fokussieren. Das war sehr beruhigend. Das heißt also, ich konnte nie so lange stillsitzen, wie als wenn ich irgendwelche Gleichungen gelöst habe, irgendwelche Integrale gelöst habe. Das war cool, das war toll. Mittlerweile kann ich auch einfach rumsitzen und die Augen zumachen und einfach über Dinge nachdenken. Über viele Stunden. Und das ist cool, weil dieser Hyperfokus ist meiner Ansicht nach zumindest eine sehr coole Art, mit seinem eigenen ADHS irgendwie umzugehen. Und das heißt also, irgendwas, was eigentlich immer ein Manko war, wovor ich eigentlich immer Angst hatte vor mir selbst, im Sinne von, oh mein Gott, werde ich es überhaupt schaffen, einen ordentlichen Job zu halten, wurde dann irgendwann zur Stärke. Und das war halt eben das Physikstudium, was übrigens bei uns hier an der Humboldt auch sehr, sehr gut war. Vor dem ich natürlich auch andauernd Angst hatte, ob ich es durchhalte oder nicht, aber ich habe es gut durchgehalten. Aber dadurch wurde etwas möglich, was früher eigentlich nicht so gut möglich war. Also zum Beispiel in den unteren Klassen wird dir immer gesagt, du sollst nicht aus der Reihe tanzen. Im Physikstudium ist es eigentlich mehr das Gegenteil. Da wirst du eigentlich eher dazu ermuntert, Dinge zu sagen, die halt vorher in dem Sinne noch keiner gesagt hat. Beziehungsweise wenn du die Dinge sagst, die du vorher schon x-mal gehört hast, dann kommt gerne auch mal von dem Seminarleiter oder dem Professor die Gegenfrage, von wegen bist du dir sicher? Und dann, wenn du halt hinreichend oft wirklich diesen Schlag ins Gesicht bekommen hast, von wegen bist du dir sicher? Und du dann nachdenkst und merkst, okay, nee, das war eigentlich total falsch. Dann merkst du, dass du einerseits längere Pausen machst, bevor du redest. Und andererseits ist halt eben tatsächlich auch Willkommenes, wenn du mal neue Denkansätze hervorbringst. Das heißt also, das wird tatsächlich bei uns im wissenschaftlichen Studium gut gemacht. Und also gut, ich habe jetzt hier eine Stichprobe von 1, aber wo ich durchaus auch von anderen höre, dass das bei uns durchaus gefördert wird.
Jetzt nochmal die Frage, bräuchte es noch mehr Menschen wie dich an genau dieser Stelle zwischen Wissenschaft und Business? Oder muss man konstatieren, dass wir zwar in den letzten 20 Jahren immer mehr und mehr Schülerinnen und Schüler auf die Uni geschickt haben. Nach diesem PISA-Schock hat man ja angefangen, mehr und mehr Menschen in die Unis zu bringen. Aber da bilde ich dann trotzdem die Menschen nicht so aus, dass die diesen Drang haben, den du hast, um jetzt auch technologisch und auch als Volkswirtschaft gedacht, Deutschland zu transformieren und zu modernisieren.
Also meine Antwort ist hier fachfremd. Das heißt, also ich kann spekulieren und mutmaßen und möchte das auch tatsächlich eigentlich nur sehr begrenzt tun. In der Physik sind wir durchaus von vielen aktuellen Hypes auch verschont, was gut ist. Das heißt also, diese Sprunghaftigkeit in den gesellschaftlichen Trends kommt eigentlich wahrscheinlich in der Physik und in der Mathematik als letztes an. Trotzdem gibt es, glaube ich, einen generellen Trend dazu, Dinge immer zu versuchen, einfacher zu machen. Und wenn ich mir bei uns unsere Studentenschaft angucke, und das ist ganz interessant, weil die Fachschaft, die Studentenschaft vertritt, und die Studentenschaft sind meistens zwei ganz unterschiedliche Strömungen, ganz unterschiedliche Leute, die da drin sind. Und tatsächlich, man muss sagen, also während die Studentenschaft eigentlich immer sehr wissbegierig war, das heißt also eigentlich gerne auch an den harten Fragen oder harten Problemen und tiefen Fragen halt geknabbert hat, wurde von der Studentenvertretung häufig versucht zu beeinflussen, die Lehrpläne immer einfacher zu gestalten, immer weniger Ansprüche an die Klausuren zu stellen, höhere Punktzahlen zu geben, Anwesenheit nicht mehr zu registrieren oder zu belohnen. Und das, muss ich sagen, finde ich, steht im Widerspruch zum Interesse der Studentenschaft, die ja eigentlich was lernen soll und will. Und da gibt es dann quasi mal diesen Wettstreit zwischen neue Dinge einführen, dann bestehende Dinge einfacher zu machen und so weiter. Und es gibt den Wettstreit halt eben auch zwischen Studenten und Studentenschaft. Und ich weiß nicht genau, wo das herkommt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wo dieser Trend dazu herkommt, Dinge einfacher machen zu wollen. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, es ist noch sehr gut in den Naturwissenschaften an den Unis. Wie gesagt, Stichprobe 1, Humboldt-Universität Berlin.
Ja, beziehungsweise wenn man mal so ein bisschen in die Gesellschaft guckt, die Frage ist ja vielleicht gar nicht, brauchen wir mehr Leute, die das Potenzial haben, sondern haben wir die Räume, wo diese Menschen sich auch entfalten können. Ne? Also deine Geschichte ist ja jetzt auch eine Geschichte, wo Resilienz eine Rolle gespielt hat, mit den Förderanträgen, ne? Wenn du damals schon aufgegeben hättest, diese Förderanträge. Also wie einfach ist der Zugang? Und das ist ja eigentlich das auch, was das Silicon Valley ausmacht, dass dort ähnlich wie im Sport, sage ich mal, ne, Talente identifiziert und gefördert werden. Es gibt einfach Räume, wo diese Menschen hingehen können und ihre Talente ausspielen können. Ne? Weil am Ende, wenn man mal guckt, es gibt auch nicht 100 Steve Jobs und nicht 100 Elon Musks und nicht 100 Mark Zuckerbergs. Am Ende sind es eine Handvoll. Aber es gibt eben diese Räume vielleicht, wo diese Menschen eben auch in Interaktion mit anderen, weil die funktionieren ja auch nicht als Einzelpersonen nur, sondern die funktionieren auch in einem Ökosystem, genau wie du sagst, mit anderen Talenten. Und das Ganze entwickelt sich. Das ist ja eigentlich auch das, was immer kritisiert wird. Also, ne, haben wir in Deutschland ausreichend Kapital? Haben wir diese Räume, wo die Menschen sich entfalten können? Also müssten wir das stärker fördern, systematisieren, um das Potenzial, was wir haben, auch zu aktivieren und zu nutzen? Vielleicht ist die Frage eher richtig.
Ich würde die Frage, glaube ich, in die Richtung zumindest also versuchen, einen Ansatz für eine Meinung zu geben. Nämlich, dass ich glaube, dass sehr, sehr vieles hier durch Wertschätzung entsteht und entstehen kann. Freiheiten kommen durch Wertschätzung. Wenn jemand sagt, ich mag das, was du machst, oder zum Beispiel sagt, ich verstehe nicht, was du machst, aber es ist bestimmt cool. Das ist was anderes als, boah, das interessiert mich überhaupt nicht, was du machst. Du sitzt im Elfenbeinturm. Da möchte ich ganz gerne eine kleine Anekdote aus den USA erzählen, nämlich bevor ich 2007, 2008 in die USA gegangen bin zum Studieren, war ich fest davon überzeugt, dass ich hier erstmal Physik studiere, weil es mir Spaß macht, aber hinterher bestimmt nicht in der Physik arbeiten werde, weil die Physik ist so eine gewisse Mauer, hinter die du dann ein paar Stunden am Tag gehst und abends dann wieder zurückkommst und im Wesentlichen mit niemandem darüber gut reden kannst. Worüber tauschst du dich denn abends mit deiner Familie oder deinem Partner aus, wenn der überhaupt nicht versteht, was du machst und du es überhaupt nicht in Worte fassen kannst, was heute dein Erfolgserlebnis war? So, das heißt also, ich war auch geprägt von diesem Gedanken, der hier in Deutschland herrscht. Die Wissenschaftler sind im Elfenbeinturm. Das heißt also, das, was die da machen, das versteht eh keiner. Und ja, wir nutzen sie hier und da mal politisch zu unseren Gunsten, wie auch immer. Aber ansonsten, ja, manchmal kommt auch ein neues Stück Technologie hervor und das ist dann cool. Aber vorher ist es nicht so richtig das, was uns interessiert. Wie gesagt, Bild, Wissenschaftler im Elfenbeinturm. In den USA, an der Uni dort, und tatsächlich, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, so viele Jahre später. Aber 2007, 2008 herrschte da noch ein anderes Klima, nämlich die Wissenschaftler hatten Selbstbewusstsein, Wissenschaftler zu sein. Das Selbstbild war, liebe Gesellschaft, wir sind eure Wissenschaftler. Ihr alimentiert uns mit euren Steuergeldern, die wir über Förderanträge bekommen, Drittmittel, sonst was. Ihr braucht uns nicht im Hier und Jetzt. Das heißt also, wir sind in der Gegenwart quasi unser Geld nicht wert. Also wir tragen ja in dem Sinne nichts bei, nichts, was irgendwie monetarisierbar ist. Wir bauen keine Autos, wir handeln nicht mit Nahrungsmitteln oder sonst was, sondern wir bekommen im Prinzip unser Geld von euch, damit wir hier über das Übermorgen nachdenken können. Das heißt also, das, was wir jetzt hier machen, wird erst übermorgen eine Rolle spielen, dort aber dann wahrscheinlich schon. Und dieses Selbstverständnis, wir sind eure Wissenschaftler. Ihr hegt und pflegt uns, im Wesentlichen so wie Kunst und Kultur auch, die ja auch Bezuschussungsgeschäft ist, weil wir über das Übermorgen nachdenken. Und das fand ich sehr, sehr schön. Das hat quasi sehr resoniert mit mir. Und da ist dann auch die Entscheidung entstanden, okay, also wenn ich kann, dann bleibe ich sehr gerne in der Wissenschaft. Und ich glaube tatsächlich, das ist etwas, was hier bei uns sich noch mehr durchsetzen könnte, ist die Wertschätzung für das, was der andere macht, sofern er sich Mühe gibt, sofern er es gut versucht zu machen.
Ich finde das ein sehr schönes Bild, weil es natürlich auch nochmal das Verhältnis spiegelt von Gesellschaft zu der Wissenschaft, aber auch zu ihrer Wissenschaft. Und wenn ich nochmal auf der technologischen Ebene dich fragen darf, gibt es eine Sorge bei dir über die technologische Entwicklung hier in Deutschland? Weil wir sehr oft momentan umgeben sind von negativer Stimmung. Technologisch sagen wir, wir sind in einigen Feldern abgehängt. Also KI zum Beispiel ist so ein Themenfeld, wo man jetzt schon sagt, naja, da braucht ihr jetzt gar nicht mehr groß investieren, so sinngemäß. Auch diese ganze Plattformökonomie im B2C-Bereich, auch das ist alles schon durch. Social Media ist auch schon durch. Gibt es also eine Sorge bei dir, dieser technologischen Abgehängtheit von Deutschland? Oder siehst du Technologiefelder, wo du sagst, ey, da haben wir wirklich Chancen und könnten auch ein positives Narrativ, ein positives Bild für die Zukunft stellen?
Der Bereich, in dem ich unterwegs bin, in dem wir hier bei Quantion unterwegs sind, ist die Photonik. Und das ist halt alles, was irgendwie Licht erzeugt und mit Licht arbeitet, meistens auf Halbleiterbasis. Und im Gegensatz zu anderen Halbleitergeschäftsfeldern, wie zum Beispiel der Halbleiterlogik, also Computerchips, was ein sehr konsolidiertes Geschäftsfeld ist. Das heißt, also eine Fabrik kostet mehrere Milliarden Euro, gebaut zu werden und stellt dann sehr, sehr viele Computerchips her und ist dann im Prinzip nach 8 Jahren outdated, weil die nächste Node-Größe kommt. Die Photonik funktioniert anders. Die Photonik ist sehr, sehr zerstreut. Sehr, sehr viele kleine Unternehmen, die Nischen bearbeiten. Das heißt, ganz, ganz viele Hidden Champions. Die Märkte sind natürlich auch fragmentiert, aber gemeinsam sind sie sehr groß. So, und das ist zum Beispiel einer dieser Geschäftsbereiche, die oder technologischen Bereiche, die in Europa absolut Weltspitze sind. Das können wir gut. Ich habe das Gefühl, mit den großen Würfen tun wir uns ein bisschen schwerer. Aber ich habe auch das Gefühl, dass immer wieder mal dann die Zeichen der Zeit erkannt werden. Und mit dem finanziellen Polster, das wir ja haben hier in Europa, halt vieles auch wieder zurückgeholt wird. Also Chips Act, der aktuelle Vorstoß bei der KI. DeepSeek in China hat gezeigt, dass in KI auch noch viel zu holen ist, auch mit kleinen Mitteln. Das heißt also, wir Europäer sind eigentlich doch ganz gut darin, auch immer wieder mal unkonventionelle Lösungen zu finden. Aber wir sind tatsächlich eher wenig gut darin in diesem Seed-Bereich. Im Sinne von, wir haben jetzt gerade, also wir haben in Deutschland eine sehr, sehr gute Forschungslandschaft. Aber daraus dann halt wirklich Geschäfte zu entwickeln, neue Technologien zu entwickeln, dieser Sprung fehlt meistens noch. Die Leute gehen dann üblicherweise erstmal in die USA. Da ist es dann wesentlich offener, wesentlich größer gedacht. Und oft genug kommen sie dann auch irgendwann wieder. Einerseits in den persönlichen Biografien und andererseits quasi abstrakt technologisch gedacht, kommen die Dinge dann oft auch wieder.
Bevor wir über das Geld reden, gibt es noch weitere Themenfelder, technologische Themenfelder neben Photonics, wo du sagst, da sollten wir auch mal den Scheinwerfer hinbringen und deutlich machen, da ist echt Potenzial und da können wir wirklich was.
Also wir sind schon auch sehr innovativ und viele der Ansätze sind halt eben auch gut bekannt, aber manchmal fehlt dann halt eben so dieser Push, das nochmal richtig hochzubringen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen jemanden von DeepL kennengelernt, die Übersetzungssoftware. DeepL hat mit Large Language Models gearbeitet, tja, zeitgleich oder früher, als die bekannten Large Language Models von GPT und anderen bei uns verfügbar waren. Das heißt also, haben da im Wesentlichen Pfade getreten. Das heißt also, ja, und Marvel Fusion zum Beispiel ist ein europäisches Startup, arbeitet an Kernfusion. Bei uns werden schon auch wirklich innovative Dinge getan. Und dann geht es meiner Ansicht nach darum, die rechtzeitig zu erkennen und die auch gut hier zu halten, bevor sie in die USA abwandern.
Okay, dann reden wir über das Geld und dann reden wir über die Ökosysteme, weil in der Tat, wenn du durch Mountain View, also das ist der Ort, wo Google sein Headquarter hat, fährst, dann siehst du ja wirklich ein Haus neben dem anderen und dann ist in einem Haus ist Google drin, dann ist ein VC, dann ist wieder Google, dann ist ein nächster Geldgeber und so geht das gesamte, den gesamten Ort durch. Ja. Wir hatten mal eine Situation gehabt, wo wir den Managing Director von Google Ventures getroffen haben und auf die Frage hin, was er denn von Berlin hielt oder hält. Und sagt er, kann er jetzt gar nichts groß sagen, weil das ist sehr weit weg für ihn, weil er 80% seines Geldes in Mountain View Umkreis 20 Meilen investiert.
Die Argumentation war ja noch krasser. Er sagte, ich gucke mir die Unicorns an und sage, wo kommen die her? Die kommen alle hier aus 20 Kilometer Umkreis, deswegen investiere ich nur hier. Punkt. So hat er argumentiert. Also there is no point investing in Berlin, weil da kommt nichts her. Ne?
So genau, und wenn du halt so eine Nähe hast, und das ist ja immer das gleiche Muster. Du hast eine starke wissenschaftliche Landschaft, du hast die Venture Capitalisten, also die Risikokapitalgeber, du hast die Tech-Firmen, du hast dann die Startups, die vielen Menschen so wie du, die den Drang haben, was Neues zu entwickeln. Natürlich hast du auch die Erfolge, weil diese Erfolge zeigen ja in diesem Ökosystem, das funktioniert, weil dann halt eben die Unicorns entstehen und dann die großen Tech-Firmen dann daraus gegründet werden und entstehen über die nächsten Jahre. Also brauchen wir auch noch mehr von diesen Erfolgsgeschichten? Müssen wir gucken, dass du und deine Firma noch schneller Erfolg haben? Brauchst du jetzt noch mehr Geld, damit du noch schneller deine letzten physikalischen Probleme lösen kannst, damit du bitte in 3 Jahren dann auch das Produkt endlich auf dem Markt hast? Ist es das, was dir fehlt, was uns fehlt, damit wir mehr so eine Sogwirkung erzeugen von eben genau diesen Akteuren?
Also eine kritische Masse würde auf jeden Fall helfen. Und ehrlich gesagt hilft in den Ökosystemen, die es hier gibt, auch durchaus. Wir haben eine sehr interessante Startup-Community hier in Berlin, um Rocket Internet herum, die durchaus auch, also selbsterhaltend ist. Insgesamt muss ich sagen, dass ich habe das Gefühl, es ist irgendwie deutlich stärker noch als die bahnbrechende Erfindung. Es ist vielleicht auch einfach der selbstnormative Effekt der Peer Group. Das heißt also, ein klassisches Beispiel, du wirst üblicherweise sehr erfolgreich wie deine Eltern werden, beziehungsweise du machst ähnliche Abschlüsse wie deine Eltern, beziehungsweise machst ähnliche Studiengänge wie deine Klassenkameraden oder halt eben auch keine. Es geht um dieses abgedroschene Wort von wegen, es braucht Vorbilder. Du nimmst halt die Vorbilder in deiner Umgebung, mit denen vergleichst du dich und du schaffst, was die schaffen. Und wenn du versuchst, außerhalb dessen zu treten, dann stößt man gerne an gläserne Decken. So, und deswegen glaube ich tatsächlich, dass eine kritische Masse an erfolgreichen Unternehmungen auch weitere erfolgreiche Unternehmungen hervorbringen. Und das ist nicht alleine ein Geldthema. Das ist auch, glaube ich, vor allem ein Selbstbewusstseinsthema, weil Dinge, die andere Leute für schwierig halten, hältst du für normal, weil in deiner Umgebung alle das so machen. So, das heißt, das ist so ein bisschen auch diese Kultur, wie ich sie in der Bay Area kennengelernt habe. Da macht man einfach coole Sachen, weil andere coole Sachen machen, ganz salopp gesagt. Klar gibt es einen Filter, die starken Unis sind ein Filter, aber tatsächlich was dann eingedrillt wird, ist halt eben auch dieses Selbstbewusstsein. Wenn deine Professoren große Unternehmen hervorgebracht haben oder zum Beispiel Policymakers sind auf der globalen Bühne, das heißt also, du in gewisser Weise das Gefühl hast, irgendwie in der Schaltzentrale zu sitzen, dann verhältst du dich, als ob du in der Schaltzentrale sitzt. Und dann denkst du halt eben ganz natürlich in anderen Sphären. So, und da kann vieles auch bei nicht klappen, klar. Aber das ist vielleicht so der zweite Baustein. Die Fehlerkultur gehört dann auch dazu. Im Sinne von Scheitern ist was Cooles. Scheitern ist so wie Muskelkater, macht dich stärker. Und du weißt, du hast was getan. Und das, würde ich sagen, ist auch etwas in Deutschland, wo noch viel passieren kann. Diese Fehlerkultur, dieses Selbstbewusstsein. Gar nicht so sehr das Geld. Klar, das Geld ist natürlich auch eine Frage. Das heißt, also, wenn europäische VCs sich mehr verhalten wie strategische Investoren und nicht wie Abenteuerinvestoren. Also Venture Capital, ne, das Wort Venture und Adventure ist ja eigentlich das gleiche Wort. Das heißt, also Venture Capital ist eine Wette, ist zu gucken, klappt es oder klappt es nicht? Und wenn, habe ich aufs richtige Pferd gesetzt oder nicht?
Für die nächste Finanzierungsrunde musstest du ja auch in die Bay Area gehen, in Silicon Valley.
Genau, also wir haben uns das aber auch aktiv ausgesucht. Wir haben einige sehr starke europäische VCs hinter uns und die sind super. Also da muss man sagen, die amerikanischen Investoren sind da nicht besser, in Anführungszeichen, was auch immer man darunter versteht. Wir sind ganz aktiv, haben uns dort auch, sind wir dort auf die Suche gegangen, weil einerseits ist der amerikanische Markt ein sehr großer Markt und wir wollen uns auch halt eben branden als europäisches und amerikanisches Startup, westliches Startup. Das heißt also, einerseits wollten wir überhaupt unsere amerikanische Präsenz irgendwie steigern und andererseits wussten wir natürlich auch, dass es dieses, also eine gewisse andere Denke dort auch gibt, an der wir gerne teilhaben wollten. So, und tatsächlich, man muss sagen, also unsere amerikanischen Investoren bringen auch wirklich nochmal einen sehr frischen Wind mit und es ist klasse, mit denen zu arbeiten, weil die wirklich einfach unterstützend sind. Die wollen hören, was du tust, die sind interessiert, auch wenn der Weg extrem lang und steinig ist. So, und da muss man aber sagen, das ist nichts, was so grundsätzliche amerikanische Kultur ist, im Gegensatz zu europäischer Kultur, sondern da kann man wirklich sagen, das sind einfach klasse Investoren und jeder findet irgendwie zu seinem Töpfchen sein Deckelchen. Das ist, die Gründer und die Investoren müssen zueinander passen und beide sind extrem heterogene Felder.
Ist es nicht auch einer der Gründe, dass die Investoren, die ihr jetzt gefunden habt in der Bay Area, euch auch nochmal ganz andere Zugänge geben können, weil das einfach Persönlichkeiten sind, die in diesem Technologiespiel jahrelange Erfahrung haben, sehr breite, sehr tiefe Netzwerke haben und das für euch einfach auch ein Wert an sich ist, sich von denen mitfinanzieren zu lassen, weil ihr über die ganz andere Chancen habt?
Also das ist tatsächlich einer der Kernpunkte, wenn man sich Investitionen in ein Startup holt, ist halt wirklich nicht nur das Geld, sondern wirklich der Access. Der Access zu Ressourcen, zu Menschen, zu Netzwerken, die du halt von dir aus nicht hättest und nicht könntest. Man nennt das übrigens auch diesen unfair advantage, diesen unfairen Vorteil. Der ist der wichtigste Aspekt. Das ist, was quasi Smart Money von nicht Smart Money unterscheidet. Und da muss man sagen, ja, es kommt sehr auf den Investor an. Da gibt es Investoren mit größeren und kleineren Netzwerken. Und klar, man muss auch immer gucken, ob das Netzwerk zu einem passt. Das heißt also, passt nicht nur das Profil des Investors zu dir, sondern halt eben auch, was er mitbringt. Und da muss man aber sagen, dass die Europäer den Amerikanern auch nicht wirklich in was nachstehen. Wenn man das so grundsätzlich sagen kann, wobei es, wie gesagt, eine sehr, sehr heterogene Gruppe ist. Die deutschen und europäischen Investoren, die wir kennengelernt haben, haben auch Netzwerk zu, also auf der ganzen Bandbreite eigentlich. Das heißt also von quasi Modell-Usern für ein Consumer-Gerät wie unseres es ist. Das heißt also zum Beispiel Top-Sportler oder Filmstars. Die gibt's sowohl hier als auch in den USA. Und was Fabs angeht, die gibt's auch für unser Segment sowohl hier als auch in den USA in den Netzwerken der entsprechenden VCs. Das heißt, also, da sind wir schon auch sehr, sehr gut aufgestellt in Europa. Bei den Amerikanern sitzt vielleicht alles einfach noch ein bisschen lockerer. Die schlagen auch sehr viel dynamischer vor, diese Netzwerke dann auch wirklich alle zu nutzen. Gucken, wie sie helfen können, wie sie dich weiterbringen können, weil sie auch einfach ein paar Jahrzehnte mehr Erfahrung haben in dem Bereich.
Ich wollte mal ganz kurz eine Perspektive auch geben. Ich glaube, es sind drei Punkte aus meiner Sicht, jetzt hat es so ein bisschen rausgekommen, wo wir, glaube ich, in Deutschland besser werden können. Das eine ist in der Tat die Übersetzung von Wissen in Geschäftsmodelle, in ökonomische Modelle, wo auch Investoren und so weiter und das Ökosystem, die zu dieser Geschwindigkeit der Übersetzung eine Rolle spielen, ist das eine. Ich glaube auch im Wissenschaftsbetrieb, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst oder wie wir wissenschaftlich aufgestellt sind. Ich glaube, die Zukunft liegt auch sehr, sehr stark so in interdisziplinären und transdisziplinären Themen. Ich glaube, da können wir auch besser werden. Also wie wir sowas fördern im wissenschaftlichen Betrieb. Ich habe meine Promotion irgendwie vor 20 Jahren irgendwie gemacht und da war das noch fast unmöglich, in der Informatik was Interdisziplinäres zu machen. So, und ich bin dann ins Ausland gegangen, weil es im Ausland möglich war. Und ich glaube, das ist ein zweiter Punkt. Und der dritte Punkt, da würde mich auch nochmal interessieren, wie du das siehst, ist auch, glaube ich, die Geschwindigkeit der Adoptionsrate in den Industrien. Also wenn du mal schaust, auch gerade aktuelle Situation der deutschen Wirtschaft, deutsche Unternehmen, sind die von der Einstellung her, also diejenigen, die sagen, ja, wir sind ganz offen, jetzt ganz neue Sachen, disruptive Sachen aufzunehmen und die in unsere Geschäfte reinzubringen, die Geschäftsmodelle dafür zu transportieren. Also haben wir da eine eher konservative Haltung, also Schuster bleibt bei deinen Leisten? Oder haben wir diese Offenheit, auch das sozusagen, die Möglichkeiten, auch wenn die Technologien da sind, zu übersetzen und in den Markt zu bringen? Weil ich glaube, das muss ja auch eine Rolle der Unternehmen sein an der Ecke. Und ich glaube, da aus meiner Sicht, wie ich es beobachte, krankt es auch noch. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber wenn du mal guckst, hast du große deutsche Kunden, die deine Technologie jetzt nutzen wollen?
Das ist eine gute Frage und vor allem auch in Bezug auf den Unterschied zwischen Europa und woanders. Den kann ich nicht so gut bewerten, zumal ich halt eben außer dem europäischen und dem US-amerikanischen Raum halt eben auch wenige andere so gut kenne. Uns als Startup wird immer eingedrillt, es den Kunden so einfach wie möglich zu machen. Das heißt also, möglichst die Nische, in der wir eingesetzt wollen, so gut vorzubereiten, dass der Kunde nichts mehr wirklich machen muss. So, das heißt also, wir sollen quasi eine Lösung anbieten, die Plug and Play ist und sofort irgendwie entweder Effizienzvorteile bringt oder irgendwie anders es erlaubt, was einzusparen. Wo es schon komplizierter wird, ist neue Produkte für neue Märkte. Da brauchst du halt wirklich so Mitkämpfer, so Leute, die an etwas glauben, die bereit sind, auf etwas zu wetten. Die findest du in vielen Unternehmen, die dann halt eben versuchen müssen, diesen Case, um welchen es auch immer geht, halt in dem Unternehmen auch durchzusetzen, hoch zu eskalieren, Entscheidungen fällen zu lassen und so weiter. Neue Märkte, neue Produkte sind grundsätzlich schwierig. In Deutschland, aber auch überall sonst. Effizienzsteigerungen müssen möglichst schnell kommen. Das heißt also, grundsätzlich muss man, glaube ich, festhalten, dass größere Unternehmen eigentlich überall relativ träge sind, Dinge zu adaptieren. Aus gutem Grund, weil die müssen natürlich ihre Geschäftsgrundlage auch nicht gefährden. Das heißt also, die müssen ihre Mitarbeiter bezahlen, sie müssen ihre Verbindlichkeiten einhalten und so weiter. Das heißt also, die Marge.
Sie müssen aber auch Zukunft sichern, Jan. Sie müssen auch ihre Relevanz für die Zukunft sichern. Und es ist ja schön, wenn ich ein Automobilhersteller bin und ich sage, ich muss meine Belegschaft bezahlen, wenn ich aber weiß, dass ich in 20 Jahren keine Autos mehr verkaufe. Das wusste man. Vielleicht nicht vor 20, aber spätestens vor 10 oder 15 Jahren wusste man, dass das irgendwie ein Thema ist. Deswegen ist meine Perspektive ist immer so, momentan ist ja gerade die Diskussion hoch, aber ich glaube, da brauchen wir in den Vorständen mehr Typen wie dich, vielleicht nicht in CEO-Positionen, aber CEOs, die offen sind, mit Typen wie dir zum Beispiel zu arbeiten, um zu sagen, wie sieht denn unser Businessmodell in 15 Jahren aus oder in 10 Jahren aus? Das fehlt aus meiner Sicht. Sorry, dass der jetzt so ins Wort gefallen bin. Aber.
Also nee, ich würde dem durchaus zustimmen. Und tatsächlich, was ich gemerkt habe bisher, ist, die meisten Anfragen haben wir bekommen, sowohl im akademischen Bereich als auch als Startup, die meisten Anfragen bekommen wir meistens dort, wo Generationenwechsel in einem Unternehmen stattfinden. Das heißt Unternehmensnachfolgen. Und sich die junge Generation Gedanken darüber macht, von wegen, was mache ich mit diesem Unternehmen in my tenure, also in meinem Geschäftsleben. Und da kommt auch viel Innovatives bei raus. Und ansonsten in den größeren Unternehmen ist es, glaube ich, so, das muss dann halt wirklich sehr, sehr stark segmentiert werden. Dafür muss dann quasi eine Menge Spielgeld, nenne ich es jetzt mal, reserviert werden. Und eine Abteilung, die eigentlich überhaupt nicht interagiert mit den anderen Abteilungen, die so ein bisschen das philosophische Visionärere ist, im Sinne von, womit können wir denn übermorgen noch Geld verdienen? Und da muss man wirklich aufpassen, dass diese beiden Abteilungen voneinander erstmal losgelöst sind, bevor diese Abteilung, die ja im Prinzip sowas wie ein internes Startup auch ist, ein Testballon oder ja eine Petrischale für Testballons, die dann halt ihre Sachen so weit entwickelt, dass der Rest des Unternehmens das dann auch gut adaptieren kann. Aber man muss wirklich sagen, dieser Innovationsprozess in bestehenden Maschinerien ist aus unserer Sicht auch wirklich einfach sehr schwer und auch aus gutem Grund.
Ja, ich meine, die Unternehmen könnten ja auch sozusagen auch Ventures gründen, um das zu machen. Auch das passiert ja teilweise, aber in verhaltener Form. Nur mal ein Beispiel. Für mich war ein Aha-Moment. Wir waren mal in China mit so einer Delegation von Unternehmern und hatten damals einen Vortrag mit einem Professor von der Tongji University. Und da ging das mit dem ganzen KI-Thema. Ich weiß, es ist 8, 9 Jahre jetzt fast her, ne? Und das war interessant, es war für mich ein Aha-Moment, weil der hat dann im Prinzip das Thema KI war damals sozusagen auch neu und in China. Und dann hat er da so Folien aufgelegt und hat im Prinzip erklärt, dass die ganze Grundlagenforschung oder viel Grundlagenforschung aus dem KI-Umfeld aus Deutschland kommt. Wo du sagst, ne, wir sind innovativ, wir haben die Mathematiker, wir haben die Physiker, die diese Modelle entwickeln, aber wir kriegen es nicht hin. Und die Chinesen waren halt vor 10 Jahren schlau genug, sozusagen da zu investieren und deswegen sind die heute da, wo die sind. Das meine ich. Das ist eben ein Mindset, das in den Unternehmen sein muss und nicht so, ja, wir reiten mal das Pferd noch so lange, wie es geht, weil wir haben ja hier auch schöne Unterstützung, auch Lobbyisten und in der Politik, die unterstützen uns ja alle und dann gucken wir mal, was passiert. Ich glaube, diese Haltung können wir uns nicht mehr leisten.
Ich erinnere mich auch, der hat damals auch erzählt, dass wenn er gemischte Studentinnengruppen hat, deutsche und chinesische, dass es da etwas Besonderes gibt, nämlich da, wo Kreativität gefragt ist, da sind die deutschen Studierenden besser als die chinesischen, die halt stärker in der Adaption sind, im Kopieren, im Copy and Paste. Das mag heute schon wieder ganz anders sein, fand ich aber auch interessant. Und manchmal denke ich mir auch so, die Perspektive von außen auf unser Land, davon mal mehr zu hören, das täte uns hinsichtlich Selbstbewusstsein auch gut, weil ich glaube, Menschen von außen betrachtet sehen hier Dinge, die, wofür wir in der Art und Weise, wie wir auch an Zukunft rangehen, manchmal irgendwie einen blinden Fleck haben.
Ja, und dass das Talent auch abwandert, ne? Also wir hatten ja auch die Stories, ich glaube bei BYD war das damals, die auch erzählt haben, dass sie von was BMW so ein Chief Engineer abgeworben haben, weil wir haben die Typen auch teilweise in Unternehmen sitzen, aber die können halt in den Unternehmen nicht das machen, worauf sie Bock haben. Dann geht halt der Chief Engineer zu BYD und arbeitet halt in China. Ja, also auch das passiert ja anscheinend. Ne?
In dem Zusammenhang, Jan, würde mich eine persönliche Einschätzung von dir noch interessieren. Angesichts der Situation in Amerika, der politischen Situation in Amerika, glaubst du, dass Wissenschaftlerinnen und auch Startups aus den USA wieder zurück nach Europa kommen, weil sie in Europa etwas wertschätzen, was in Amerika gar nicht mehr vorhanden ist? Demokratie, Freiheit, all diese Dinge, die uns hier in Europa so wichtig sind?
Warum nicht beides? Also das Schöne als Unternehmen ist ja, dass man Standorte an mehreren Stellen haben kann. Und wo man seinen persönlichen Lebensmittelpunkt hinsetzt, ist ja quasi persönliche Geschmacksfrage. Aber ein Unternehmen kann ja in beiden Sphären gleichzeitig existieren. Und was das Persönliche angeht, kann ich nur sagen, also ich kenne viele Leute, die sich aktiv für Europa entscheiden, statt den USA, was dann an sehr konkreten Dingen liegt, wie zum Beispiel, dass unsere deutschen Innenstädte viel sicherer sind als die amerikanischen Innenstädte im Moment. Was die große Politik angeht, muss man sagen, sind die Vereinigten Staaten aber auch sehr, sehr fragmentiert. Das heißt, ich glaube, da kriegen wir hier über den Teich wesentlich mehr mit, als die dort mitbekommen. Das heißt also, in dem Sinne, Kalifornien ist ein ganz anderes Land als Texas. Die sind zusammengehalten durch eine Sprache, durch eine gewisse gemeinsame Kultur. Aber sie haben ganz andere Gesetzbücher und der Präsident, der oben drüber über das Bundesgebiet herrscht, ist wesentlich weiter, habe ich das Gefühl, von deren Alltag entfernt als von unserem Alltag als Europäer, deren Sicherheit ganz konkret davon abhängt, wie die amerikanische Außenpolitik aussieht. Und da muss man sagen, ich würde ganz stark trennen zwischen quasi den Amerikanern und der amerikanischen Regierung, der wann auch immer, zu welchem Zeitpunkt aktuellen amerikanischen Regierung. Regierungen kommen und gehen, das politische Pendel schlägt mal hin, mal her. Und das Schöne ist ja, dass so ein Land trotzdem irgendwie funktioniert und die Gesellschaft trotzdem irgendwie funktioniert. Ich persönlich muss sagen, finde es fast dramatischer, wie sich gesellschaftlich halt der Ton im Moment verraut hat. Aber das ehrlich gesagt sowohl in den USA als auch in Europa, dass sich gesellschaftliche Gruppen teilweise nicht mehr verstehen, teilweise nicht mehr miteinander reden können, weil sie nicht mehr die gleiche Sprache sprechen. Und tatsächlich, da würde ich eigentlich im Moment eher die Ursachen in bestimmten technischen Neuerungen sehen, wie zum Beispiel die 140 Zeichen von Twitter, die halt dazu bewegen, nicht mehr in den Diskurs zu treten miteinander, sondern die Sachen möglichst pointiert und möglichst hämevoll darzustellen, um quasi das andere soziale Grüppchen zu schmähen und mit dem eigenen sozialen Grüppchen einen Lacher zu teilen. Und das, würde ich sagen, ist etwas, da kommen wir, glaube ich, auch gesellschaftlich wieder weg von. Jede neue Technologie hatte auch ihre Kinderkrankheiten und dieses wahnsinnig Partizipative dieser modernen Kommunikationsmittel ist, also regt natürlich dazu an, schneller zu sprechen als zu denken. Aber ich glaube, wie gesagt, da kommen wir auch wieder weg von. Und sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa.
Dann habe ich eine letzte Frage. Hast du das Gefühl, dass bei Entscheidungsträgerinnen sowohl in Wirtschaft wie auch in Politik, in Verwaltung, vielleicht auch in der Gesellschaft, es zu wenig Technologie-Know-how gibt, um das noch stärker zu befördern, von dem du jetzt in diesem Podcast mit uns gesprochen hast? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer Fan von euch. Wenn ich mir das anschaue, was du und deine Gruppe machen seit mehreren Jahren, dann mache ich mir um die digitale Transformation von Deutschland überhaupt keine Sorgen. Es gibt so viele Ansatzpunkte, wo man sagen muss, da sind tolle Leute, tolle Persönlichkeiten mit einer intrinsischen Motivation am Werke, das Land zu verändern, zu modernisieren, zu transformieren. Das ist für mich auch ganz wichtig, weil das für mich auch so eine Gegenbewegung ist gegen diese ganze negative Stimmung, die wir momentan haben. Und manchmal habe ich das Gefühl, persönlich gesprochen, dass viele das gar nicht so wertschätzen, weil sie es technologisch gar nicht gut genug verstehen, was da in Adlershof und in euren Büros tagtäglich passiert. Ist das ein Eindruck, den du teilst?
Also erstmal würde ich sagen, ich als Technologe habe super wenig Know-how über Bereiche, die außerhalb meiner Technologie, in anderen Technologien liegen. Das heißt also, es wird wenige Generalisten geben können, die halt von allem irgendwie was verstehen. Und gerade in der Verwaltung, in unserem Staat, nenne ich es mal, würde ich das gar nicht verlangen oder voraussetzen. Wenn es darum geht, sich anzuschauen, was gerade gefördert werden soll, was vielleicht ein guter technologischer Ansatz ist, da gibt es die Experten, die man anhören kann. Die gibt es in jedem Auswahlprozess, auch bei jedem VC. Niemand bei unseren VCs versteht etwas von Quantenkaskadenlasern. Die holen sich externe Meinungen rein, um uns mit unseren Mitbewerbern zu vergleichen. Wie ist die Technologie anders und neu? Ich glaube, das Know-how ist vielleicht in dem Sinne weniger. Also klar, Grundrechenarten beherrschen ist immer von Vorteil. Und Strom kommt halt eben auch nicht nur aus der Steckdose, das ist schon klar. Aber ich glaube, wenn man halt so ein bisschen, und da komme ich wieder zurück auf die Wertschätzung, einfach sich vor Augen führt, dass nicht alles, was neu ist, auch grundsätzlich erstmal nur gefährlich ist. Vielleicht, ja, das ist vielleicht ein großer Unterschied zwischen Europa und den USA, dieses Vorsorgeprinzip. Aber nur weil wir in vielen Bereichen langsamer sind, heißt es ja nicht, dass wir von den Gefahren verschont bleiben. Das heißt also, Twitter gibt es auch bei uns und ist eine gesellschaftliche, technologische Katastrophe. Das heißt also, nur weil wir da vorsichtiger sind, heißt ja nicht, dass wir davor gefeit sind. Und deswegen würde ich da eigentlich schon eher darauf plädieren, da ein bisschen technologieoffener zu sein und schon auch erstmal zu machen. Und wenn wir dann halt irgendwo einen Schaden absehen können, den dann halt versuchen, gezielt zu vermeiden oder gegenzusteuern. Aber so diesen Generalverdacht, nenne ich ihn mal, gegenüber Dingen, die so neu sind, dass man sie noch nicht wirklich überblickt. Diesen Generalverdacht, glaube ich, würde ich erstmal ablegen und, da war Freud, ablegen und vielleicht durch mehr Neugier und Optimismus auch ersetzen. Die Wertschätzung gegenüber dem, was sein kann und nicht, was droht.
Also wieder das Kind sein, länger aufrechterhalten, an Dingen dran zu bleiben. Und ich habe auch gelernt, dass es Vorteile hat, wenn man ein Aufmerksamkeitsdefizit besitzt. Jan, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in deine Welt und in ein hoffentlich auch besseres Verständnis und auch eine Wertschätzung, wie wichtig das ist und dass es das alles schon in Berlin-Adlershof gibt und dass man das auch live und in Farbe ansehen kann. Alles Gute, bis ganz bald.
Ganz, ganz lieben Dank auch an euch.
Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.